Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Ortrun Hopf. Heute stehen auf dem Programm zwei aufeinander bezogene Vorträge von Walter Seitter und Petra Gehring, die bei der Tagung Räume und Orte, Spannungen eines Paradigmas der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung im Oktober 2007 gehalten wurden. Walter Seitter sprach zum Thema Foucaults Topologie, Heterotopologie und Petra Gehring antwortete darauf mit dem Vortrag Anthropotopie, Epistemotopie, Topie. Walter Seitter unterrichtet an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Neben Übersetzungen von Michel Foucault ins Deutsche möchte ich nur folgende Publikationen erwähnen. Menschenfassungen aus dem Jahr 1985, Physik des Daseins aus dem Jahr 1987, Geschichte der Nacht 1999, Die Kunst der Wacht, Träumen und andere Wachen aus dem Jahr 2001 und Physik der Medien 2002. Petra Gehring unterrichtet Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Von ihren Publikationen seien erwähnt Innen des Außen, Außen des Innen, Foucault, Derrida, Lyotard aus dem Jahr 1994, Foucault, die Philosophie im Archiv 2004, Was ist Biomacht, vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens 2006. Zuerst hören Sie den Vortrag von Walter Seitter.
Es ist bekannt, dass Michel Foucault jedenfalls in den 60er Jahren der Begriff Mensch gegenüber Misstrauen und Vorbehalte hegte, ja, in seinem Hauptwerk Die Ordnung der Dinge verstieg er sich zu der Behauptung, der Mensch sei eine Figur, die erst vor ungefähr 200 Jahren erfunden worden ist. Ob nun in diesem Buch oder in allen anderen Foucaults Themen waren, war immer entschieden und ausschließlich anthropozentrisch. Nur menschliche Angelegenheiten machte er zu seinen Themen, genauer gesagt menschliche Taten und menschliche Leiden. Leiden in dem Sinne, dass Taten von Menschen, von menschlichen Institutionen und so weiter, zu Wirkungen, zu Folgen führen, die wiederum bei Menschen, es können andere, es können auch dieselben sein, in gewisser Weise ankommen, von ihnen verspürt werden, entweder mehr negativ oder mehr positiv verspürt werden. Wenn Räume und Orte bei Foucault thematisiert, problematisiert oder gar in irgendeiner Weise entdeckt werden, dann sicherlich ausschließlich als Aspekte, Bedingungen oder Effekte menschlichen Handelns und damit auch zwangsläufig menschlichen Erleidens oder Genießens. Nun, man mag sagen, diese anthropozentrische oder anthropologische oder sollte man sagen anthropografische Einbettung unseres Themas, nämlich Räume und Orte, sei selbstverständlich. Für diese Tagung mag sie selbstverständlich sein, aber grundsätzlich lassen sich auch menschenferne Dimensionen denken, in denen räumliche Strukturen eine Rolle spielen. So die Ebene der Mathematik und Logik, wiewohl man die auch als spezifisch menschliche Denkformen verstehen kann, oder die vom biologischen bis zum kosmologischen reichenden Außenweltdimensionen, in die allerdings auch die Menschen wiederum eingebettet sind, vielleicht auch die Bereiche des Göttlichen, sofern diese eine eigene Existenz haben. Solche mehr oder weniger außerhalb der Menschenwelt liegenden Raumdimensionen werden von Foucault weitgehend ignoriert, weitgehender jedenfalls als etwa bei Deleuze Guattari oder bei Michel Serre. Umso auffälliger ist es, dass er in seinen ersten Schriften, die dem Träumen und der Geisteskrankheit gewidmet sind, also zwei seit dem 19. Jahrhundert unter die Obhut der Psychologie gestellten Vorkommnis Träume. Das hat also in den Schriften über das Träumen und die Geisteskrankheit entschieden dafür eintritt, diesen Phänomenen, Träumen, Geisteskrankheit, immanente oder gar sich sprengende Räumlichkeit zuzusprechen. In Bezug auf die Träume wendet er sich gegen die von Freud kommende und von Lacan unterstrichene linguistische Deutung, wonach bestimmte Gegenstände immer mit bestimmten Bedeutungen verbunden sein sollen. Foucault meint, man müsse auch die materiellen Akzidenzien der Traumfiguren, ihre Plastik und ihre Kinetik ernst nehmen, dann würde man Hinweise auf Qualitäten der Existenzbewegung des Träumers bekommen. Da nennt er drei Polaritäten, die zwischen Nähe und Ferne, die zwischen Tiefe und Höhe, die zwischen Licht und Finsternis. Zwei von ihnen stellen Raumachsen dar und die dritte setzt Raumvolumen voraus. Da das Träumen dem Wachen näher stehe als dem Schlafen, verweise seine Räumlichkeit auf die Räumlichkeit des Daseins, des wachen Daseins. So mündet die Traumanalyse in eine Existenzanalyse, die sich räumlicher Metaphern bedient. Bereits hier stößt sich Foucault, wie später in dem Vortrag im März 1967, von einer traditionellen theoretischen Bevorzugung der Zeit ab. Zitat. Man hat viel von den Zeittrieben des Traums, von seinem eigentlichen Rhythmus, von den Widersinnen und Paradoxen seiner Dauer gesprochen, weit weniger vom Raum des Träumens. Und doch sind es die Formen der Räumlichkeit, die im Traum den Sinn, die Richtung der Existenz enthüllen. Zitat Ende. Dabei spricht er dem Raum eine Räumlichkeit zu, dem Traum eine Räumlichkeit zu, die nicht diejenige der Naturwissenschaft, der Geometrie oder auch der Geografie sei, sondern diejenige der Landschaft, der farbige und gegliederte, der meinem Kommen oder Gehen, meinem Wünschen oder Hoffen sich öffnende oder verschließende Raum. Anders und härter setzt Foucault in seinem Buch über die Geisteskrankheit Kategorien ein, die Räumlichkeit voraussetzen. In ihren Halluzinationen erleben Psychotiker messerscharf gestochene Weltzustände, in denen man nach Foucault Verzerrungen, Übersetzungen, Übersteigerungen von realen Welterfahrungen sehen kann. Reale Lebenssituationen, die so sind, dass sie für genau dieses Individuum nicht erträglich sind, dass sie es in die Flucht und in die Halluzination treiben. Soziale, zum Beispiel pädagogische Einrichtungen und Zurichtungen, die ein Leben schwächen oder verzerren, woraufhin noch intensivere Einrichtungen und Maßnahmen zu einem Leben noch drastischer in Mauern oder in Psychologie einzwängen. Gegen die sehr moderne Verinnerlichung des Menschen plädiert Foucault für das Ernstnehmen der Außenursachen, der Außenbeziehungen zur Außenwelt. Krankheit als Flucht und als Verteidigung. Mögliche Heilung nur durch Veränderung der Lebenssituation, also durch Aufbau anderer Außenbeziehungen. Foucault schreibt dieses kleine Büchlein über die Geisteskrankheit, dessen ursprünglicher Text auf Deutsch nicht vorliegt, in einer kühlen Sprache, die so etwas wie Empathie kaum durchdringen lässt. Inzwischen wissen wir, dass er in den späten 40er und frühen 50er Jahren der hier dargestellten Problematik auch persönlich nahe stand. Wohl aufgrund gewisser Unverträglichkeiten zwischen seiner Persönlichkeit und bestimmten gesellschaftlichen Normen war er akut Selbstmord gefährdet, war er punktuell auch in psychiatrischer Behandlung, wobei es allerdings auch gelang, den Spieß umzudrehen und selber als psychiatrischer Assistent zu agieren. Diese Gegenrichtung baute er aus, indem er das Fach Psychopathologie auch studierte und akademisch absolvierte und dabei auch schon seine Art Philosophie erprobte. Er schrieb das Buch über die Geisteskrankheit in einer Art Personalunion aus Patient, Psychiater und Philosoph. Und in dieser Situation vollzog er auf der philosophischen Ebene eine existenzielle Bewegung, eine Hülle gleichnisartige Flucht und Leistung, Wendung zum Außen. Die stellt einen elementaren Special Term dar, da sie nicht bloß zwei aufeinanderfolgende, also zeitlich bestimmte Zustände schafft, sondern eine leidende Struktur von simultan koexistierenden Realitäten bzw. Raumzonen voraussetzt. Also Raumzonen, zum Beispiel psychiatrische Anstalt, Universität. Das große Buch zur Geschichte des Wahnsinns greift diesen vom Individuum ausgehenden Ansatz auf und formuliert sein Profil erneut, vor allem im Schlusskapitel der anthropologischen Zentren. Er verschränkt ihn aber mit einer gegenläufigen Perspektive, die von der Kultur als Gesamtheit ausgeht und eher von den Grenzen als von der Identität einer Kultur handelt. Dabei handelt es sich um Grenzziehungen, die historisch datierbar sein können und die im Ergebnis dazu führen, dass eine Form von Praxis oder Erleben kollektiv dominant wird, ja sogar als die einzig vorhandene erscheint, während andere Formen ins Vergessen oder in die Nichtexistenz abgedrängt sind. Aber der Begriff Grenze deutet schon an, dass die Eliminierung eben doch keine Vernichtung sein muss, dass das Eliminierte irgendwo, außerhalb oder innerhalb irgendwelcher Limina, doch noch weiter existiert, irgendwo anders. Der Akt der Grenzziehung hat als mal entschieden, halb unfreiwillig, eine räumlich zu denkende, irgendwie diffuse Gemengelage in eine andere Struktur transformiert, die ein anderes räumliches Nebeneinander oder Gegeneinander darstellt. Das Foucault interessierende Subjekt und Resultat derartiger Grenzziehungen ist die abendländische Kultur, zu der er selber als Mitglied, sowohl Mitakteur wie Mitpatient, gehört. Nun ist abendländisch eine geografische Bezeichnung und konsequenterweise thematisiert denn auch Foucault die Teilung zwischen Morgenland und Abendland, also die den anderen für unsere kulturkonstitutiven Grenzziehungen vorausgehende geografische Teilung, deren räumlicher Charakter evident ist. Er unterstreicht also diese geografische Teilung, obwohl dieselbe Teilung auch als zeitliches Nacheinander verstanden werden kann, nämlich als Aufeinanderfolge von zwei unterschiedlichen Universalismen, denn die abendländische Vernunft möchte oder kann vielleicht alle anderen Mentalitäten verdrängen. Andererseits hat sie sich irgendwann aus einem quasi universellen Orient herauskristallisiert. Im Vorwort zur Geschichte des Wahnsinns nennt Foucault drei thematische Ausschließungen bzw. Grenzziehungen, durch die sich das Abendland inhaltlich ausgezeichnet hat: die absolute Abtrennung des Traums, die Abtrennung der wirklichen Welt des Begehrens und die Aus- bzw. Einschließung des Wahnsinns. Für diese Gruppen hat Foucault zwei historische Zäsuren festgestellt, eine in der Mitte des 17. Jahrhunderts, eine zweite um 1800. Die erste Zäsur, Foucault nennt sie die große Einsperrung, ist mit deutlich sichtbaren Raumordnungs- und Raumschaffungsmaßnahmen verbunden. Zahlreiche Menschen, die als Taugenichtse oder Störenfriede auffällig waren, wurden in große Kloster- oder schlossähnliche Mauerwerke eingewiesen und dort mehr oder weniger militärisch bewacht. So wurden Enklaven geschaffen, innere Ausschließungszonen, dank denen das Territorium des Landes nützlichen Beschäftigungen vorbehalten werden konnte. Die pauschale Zusammenfassung, die architektonische Fixierung verleiht dieser Einsperrung die Form einer deutlichen Struktur. Ein günstiges Objekt für den historisierenden Beschreiber, ein wichtiger Prototyp für das, was Foucault bald darauf Heterotopie nennen sollte. Ein Prototyp gemacht aus Architektur und Polizei, aus wenig Sprache und viel Steigen. Im 18. Jahrhundert sollte dann eine Modifizierung, eine Verfeinerung eintreten. die Einsperrungen werden thematisch klassifiziert, Kriminelle, Irre, Kranke. Und die Eingesperrten, vor allem die jetzt als Geisteskranke bezeichneten, individuell diagnostiziert, behandelt, zunehmend in ihre Innerlichkeit hinein vertieft. Die grobe Zweiteilung zwischen draußen und drinnen wird durch Parzellierung des Drinnen ergänzt und außerdem durch die Anfügung eines umfangreichen und ständig wachsenden Komplexes aus wissenschaftlichem Reden und Schreiben, das zusätzliche Räumlichkeiten erfordert und hervorträgt, architektonische und andere. Dazu kommt, dass der Wahnsinn, der in der Vorneuzeit andere Realisierungsmöglichkeiten und Ortschaften hatte, Foucault spricht etwas nostalgisch von ursprünglicher Gegeneinanderstellung, von anhaltendem Austausch, von dramatischer Debatte zwischen Vernunft und Wahnsinn. Also, aus seinen Büchern geht hervor, dass der Wahnsinn irgendwo auch seine abendländisch neuzeitliche Ausschließung überlebt und spätestens überlebt hat und spätestens im 20. Jahrhundert auch dort wieder ausbricht, wo man ihn nicht vorgesehen hatte, zum Beispiel in der Literatur. Ein Wuchern von Heterotopien, das genugsam zeigt, dass Geschichtlichkeit und Räumlichkeit, dass diese beiden Metakategorien sich bestimmt nicht ausschließen. Ich habe den Begriff der Heterotopie schon genannt, zweifellos eine Begriffsschöpfung Foucaults, mit der er seinen Beitrag zur, sagen wir, Topologie oder Topographie sehr gut resümiert. Der Begriff liegt ein Wort zugrunde, das es in der medizinischen sowie in der linguistischen Wissenschaft schon gibt. Und das in beiden Disziplinen Fehlstellungen, Fehlbildungen bezeichnet. Diese pathologischen Bedeutungen werden den dezidierten Nichtmediziner Foucault nicht unbekannt gewesen sein. Als er 1966 in der Vorrede zur Ordnung der Dinge eine äußerst unordentliche Liste von Tieren als Heterotopie bezeichnet, was bereits voraussetzt, dass Texte, dass sprachliche und vor allem schriftliche Werke einen engen Bezug zum Räumlichen, zum Örtlichen haben. Und zwar nicht nur auf der Signifikanten, sondern auch auf der Signifikante-Ebene. Davon zeugen übrigens die alten Reden von Topik und von Gemeinplatz, Locus Communis. Eben dieser Gemeinplatz, so Foucault, werde von der für uns unverständlichen, angeblich chinesischen, Tierliste, diese Gemeinplatz werde uns entzogen, was so etwas wie Nichtort oder Atopie erzeuge. Aber der Begriff, mit dem Foucault seine Begriffsschöpfung Heterotopie unmittelbar vorbereitet, sozusagen didaktisch möglich macht, ist der gerade in den 60er Jahren besonders geliebte Begriff der Utopie, der so wie Nichtort und Atopie mit einem Negationsvorzeichen arbeitet und damit seinen spezifischen Sinn verdeckt, um hinter dieser Verdeckung seine Faszinationskraft umso stärker erstrahlen zu lassen. Foucault deutet nicht nur den spezifischen Sinn der Utopie an, indem er von ihrer Tröstungsfunktion spricht, er deckt auch die logische Widersprüchlichkeit des Wortes auf, indem er von der spezifischen Topologie der Utopie sagt, sie entfalten, nämlich die Utopie, sich in einem wundersamen und glatten Raum, sie eröffnen Städte mit weiten Avenüen, wohlgepflanzte Gärten, leicht zugängliche Länder. Und an dieser Begriffsanalyse, um nicht zu sagen Kritik, können wir sehen, was Foucault zu seiner Begriffsbildung der Utopie geführt hat. Das Misstrauen in Begriffe, die sich mit einfachen negativen Vorzeichen auszeichnen und interessant machen wollen. Seine Tendenz zu einer Art Positivismus, zu einer Morphologie, die Unterschiedlichkeiten positiv beschreibt. In der Ordnung der Dinge werden dreizeitig, relativ eng aufeinanderfolgende, allesamt der europäischen Neuzeit angehörende, wissenschaftliche Ordnungssystem der Chemie, die formale durch Mannigfaltigkeit in der Simultanität und insofern durch Räumlichkeit charakterisiert sind. Eine Simultanität, welche in diesen Wissenschaften durch sprachliche Mittel wie Ähnlichkeit, Klassifikation, Grundbegriffe hergestellt wird. Die Überkreuzung von Sprachlichkeit und Räumlichkeit, die, wie erwähnt, bereits in dem Text über das Träumen angeklungen war und dort zu einer Anthropologie der Literaturhandlungen geführt hat, ist sofort nach dem Abschluss des großen Buches zur Geschichte des Wahnsinns, in dem die architektonische, also makrotropische Räumlichkeit dominiert. Diese Überkreuzung ist in den frühen 60er Jahren zu einem eigenen Thema geworden, das zunächst mit den beiden gleichzeitigen und sehr heterogenen Büchern über die Geburt der Klinik und über den exzentrischen Dichter Raymond Roussel wirksam wurde. Die Geburt der Klinik, die materialmäßig ans Buch über die Geschichte des Wahnsinns anknüpft, verbindet ausdrücklich den staatlichen Rahmen der Bevölkerungspolitik, die architektonische Ordnung der Krankenpflege und die Diskursordnungen der medizinischen Wissenschaft, wobei die Räumlichkeit der ärztlichen Wahrnehmung die Verbindung zwischen diesen drei, sagen wir mal, Ebenen herstellt. Gleichzeitig mit der Geburt der Klinik schrieb und veröffentlichte Foucault das Buch Raymond Roussel, in dem sich ebenfalls mehrere Schichten von Räumlichkeit überlagern. Vom geografischen Abstand zwischen Europa und Zentralafrika bis zu minimalen Differenzen zwischen fast gleichlautenden Wörtern, welche mit diesen Differenzen die Handlung des Buches dann bringt. Zu diesen textimmanenten Räumlichkeiten kommen dann noch Texttranszendente, wie die von Foucault selbst erwähnte, dass nämlich jemand wie Roussel seinerzeit ein Fall für die Psychiatrie war und ebenfalls ein literarisches Ereignis. Eine Zugehörigkeit zu zwei gesellschaftlichen Schutzsystemen, für die das Heteroklide unserer Kultur Voraussetzung ist, welche auch im Buch über die Geschichte des Wahnsinns Thema war. Eine zweite äußerliche Heterotopie scheint mir durch das schiere Faktum angezeigt, dass Foucault die beiden eben genannten Bücher dermaßen gleichzeitig gemacht hat, dass sie in seinem Denken und Schreiben simultan, das heißt spatial oder quasi-spatial, in seinem Denken heterotopisch koexistiert haben müssen, oder vielmehr koproduziert worden sein müssen. Die Räumlichkeit des Denkens, Sprechens, Schreibens selber, die also jetzt mit dem Foucault, der gleichzeitig zwei so verschiedene Bücher schreibt, also dafür ist das jetzt ein historisches Exempel, aber die Räumlichkeit der Sprache selber, die im letzten Vortrag auch ein Thema war, hat Foucault in sehr vielen Aufsätzen in den frühen 60er Jahren umkreist. Und der Herr Klass hat gestern dazu sehr prägnante Ausführungen gemacht, auf die ich nur hier verweisen kann. Nun, diese Reflexionen, speziell das Ineinanderklappen von Räumlichkeit und Sprachlichkeit, mündet dann im Vorwort Ordnung der Dinge in diesen Begriff der Heterotopie, wo also eine unordentliche Liste Verwirrung schafft und damit natürlich auch den Begriff der Ordnung auch als normative Ebene zwischen Sprachlichkeit und Räumlichkeit suggeriert. Wie gesagt, direkt, sein direkter Ausgangspunkt ist die Utopie. Und bei den Utopien sagt er, jetzt komme ich auf die zwei Vorträge im Dezember 1966, von den Utopien sagt er in Fortführung der vorhin schon angedeuteten Begriffskritik. Bei den Futurologen gäbe es einige, bei denen das negative Vorzeichen U offensichtlich fehl am Platz ist, nämlich Utopien, die nicht nur sprachlich oder psychisch, das sowieso, lokalisiert sind, sondern die eine genau bestimmbare, reale, auf der Karte zu findenden Ort besitzen. Wahrscheinlich schneidet jede menschliche Gruppe aus dem Raum, den sie besetzt hält, in dem sie wirklich lebt und arbeitet, utopische Orte, also sie schneidet utopische Orte aus. Orte, die sich allen anderen widersetzen und sie in gewisser Weise sogar auslöschen, ersetzen, neutralisieren oder reinigen sollen, es sind gleichsam Gegenräume. Foucault setzt dafür die Bezeichnung Heterotopie ein, nennt eine Reihe von eine sehr gewischte Gesellschaft von Heterotopie, nämlich Garten, Sanatorium, Altersheim, Irrenanstalt, Friedhof, Gefängnis, Schule, Bordell, Sauna, Museum, Bibliothek, Theater, Kino, Schiff. Die Reihe ist offen. Wir sehen, es sind auch die Anstalten darunter, denen Foucault eine größere Untersuchung gewidmet hat. Das heißt, der Begriff Heterotopie ist ein Schlüsselbegriff, gewiss nur einer, für das gesamte Unternehmen Foucaults und nicht bloß ein bizarrer Einfall zwischendurch. Der zweite Radiovortrag von Dezember 1966 geht ebenfalls vom Begriff der Utopie aus, verbindet ihn jedoch paradox mit dem Körper, dem menschlichen Körper, dem Eigenkörper, um jedoch zugleich festzustellen, dass die Verbindung allzu paradox ist. Zitat: Mein Körper ist das genaue Gegenteil einer Utopie. Er ist der absolute Ort, das kleine Stück Raum, mit dem ich buchstäblich eins bin. Er bekräftigt diese Feststellung in einer Versuchsweise und wohl nur flüchtigen Begriffsschöpfung. Mein Körper, eine gnadenlose Topie. Topie ist wohl ein Gegenbegriff zu Utopie, die Deklassierung des negativen Vorzeichens, die positive Örtlichkeit. Genau genommen könnte Topie auch der abstrakte Allgemeinbegriff über Utopie, Atopie, Heterotopie und so weiter sein. Örtlichkeit überhaupt, Örtlichkeit unbestimmt. Die Qualifizierung gnadenlos wäre dann dazu da, der utopischen Freiheitsillusion Einhalt zu gebieten. In diesem Vortrag geht es Foucault nicht darum, sein Projekt einer heterotopologischen Wissenschaft zu entfalten, sondern er möchte im Gegenteil der sozusagen theoretisch auf der Gegenseite angesiedelten Utopie nachspüren und sehen, wie weit sie trägt. Da sich der tatsächlich gegebene Eigenkörper mit utopischen Wünschen schlecht verträgt, muss die Utopie einen ganz anderen Grund, einen körperlosen Körper erfinden. So kommt es zu Zweitkörpern wie Rammstein, Mumie, Seele. Durch Foucault wendet dagegen ein, dass diese Utopien aus dem Körper selber kommen. In ihm liegen diese Leere und diese Ortlosigkeit, die ihn zwingen, sich überhaupt erst herzustellen, mit Schmuck und Kleidung und anderen Medien sich das zu vergegenwärtigen, etwa mit dem Spiegel oder in der Liebe mit dem Körper des anderen. In diesem 2. Dezember-Vortrag versucht Foucault also eine anthropologische Begründung für die zuvor formulierte ethnografische Vermutung, dass alle Gesellschaften irgendwelche Heterotopien installieren. Ein Grund für die Heterotopie scheint also darin zu liegen, dass die Topie des Menschen mit einer radikalen Schwäche geschlagen ist. Nicht einmal er selber kann sich einfach und direkt gegenwärtig sein. Anstatt in einer einfachen Autotopie seine Gegenwart und seinen Ort zu finden, muss er heterotopische Umwege sogar zu sich schaffen und gehen. Im März 1967 hat er das Projekt seiner Heterotopologie neulich vorgetragen, diesmal vor Architekten, also vor den Ingenieuren der Heterotopie. Auch in der Folgezeit werden Fokus untersuchen zur Geschichte und zur Problematik der Sexualität, der Paräsie und der modernen Mentalität ihre topologische, das heißt heterotopologische Dimension haben. Thank you.
Nun kommen wir zum zweiten Vortrag, zur Antwort von Petra Gehring auf Walter Seiter.
Ja, wie viel Einvernehmen schließe ich an den reichen Beitrag von Walter Seiter an. Damit, dass Räumlichkeit in den Texten und in Denken von Groß eine vielfältige und vielfältig wichtige Rolle spielt, bin ich mir mit ihm ebenso einig, wie ich seine Einschätzung teile, dass Räume von Foucault keine Abstrakte sind, sondern sich als Aspekte, Bedingungen oder Effekte des Handelns, des Erleidens und Genießens auftun, ausgestalten oder auch schließen. Räume haben in der Foucault tatsächlich einen elementaren, anthropografischen, epistemografischen und auch technografischen Stellenwert. Foucault greift dabei über die sozialwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Beschreibungsarbeit der jeweiligen historischen Spezifik realer, das heißt auf materielle Weise realitätsmächtiger Räume hinaus. Auch darauf macht Walter Seiter zu Recht aufmerksam, denn hier wird es besonders interessant. Foucault bringt die räumliche Dimension nicht zuletzt dort ins Spiel, wo es um Realitätsbrüche geht und um außerhalb der realen, wirklichkeitsmächtigen Ordnung gelegene Erfahrungsformen geht. Da ist einmal die eigentümliche die Materialität der Träume. Und Plastik und Kinetik der Traumfiguren und überhaupt jener eigentümliche, für Wunschmagien und Angstmagien offene Raum des Träumens. Und da ist zweitens die Innenräumlichkeit der Krankheit. Weit davon entfernt, wesentlich für das die Einkapselung, also ein allein effizienter Raum zu sein, schafft die Krankheit eine originäre, in stimmiger Weise auf eine erlebte Umgebung bezogene Schöpfung, einen alternativen Weltraum. Und schließlich gehört auch das Schreiben und das Denken ebenfalls in sich, wenn auch durchaus paradoxe Formen der Hinwendung zu einem Außen, in diese Reihe der mit dem realen Brechen oder einfach auf eine sehr fremde Weise realitätsmächtigen Räume hinein. Foucault hat noch schon im Blick vom Denken des Außen gesprochen und gezeigt, wie dieses Außen in dem Sinne, in eine räumliche Metapher nahelegen würde, zunächst einmal auch kein Außen. Die Schreibbewegung Blanchot und auch die Bewegung des von Foucault angezielten Denkens ähneln nicht einer Überschreitung gewissermaßen im realen räumlichen Sinn, einem existenziellen Übertritt aus einem Raum in einen analogen zweiten Raum, Realraum. Vielmehr haben wir es mit einer raffinierten Immanenzfigur zu tun, die Stichwort Denken des Außen. Es gibt ein Außen, aber eines, das als Außen dennoch von dieser Welt und so lediglich ein anderes Innen ist, nicht mehr als ein anderes Innen, aber nichtsdestotrotz radikal und womöglich irreversibel, nämlich nach einer anderen Wirklichkeit ist, fremd. Nun sagt sich das vielleicht, inmitten der Welt gibt es Räume, die nach einer anderen Wirklichkeit rufen. Und von dieser Welt, also nicht außen, aber so anders, dass sie auch wieder nicht von dieser, also von dieser Welt sind, in dem Moment nach einer anderen Wirklichkeit zu rufen. Der Gedanke hat jedoch, wenn man ihn so in dieser Last sozusagen nimmt, philosophisch weitgehende Konsequenzen. Jedenfalls dann, wenn man die große Überlegung zu innen und außen, zu jenen Räumen des Traums, der Geisteskrankheit, des Denkens, eben nicht einfach nur als Wendungen nimmt, die letztlich Räume in einem metaphorischen Sinne in Anschlag bringen. Nehmen wir also Foucaults Rede vom Raum nicht als Raummetaphorik, sondern so wörtlich, so physisch, weiter Seite würde ich vielleicht sagen, so physikalisch wie möglich. Wir hätten dann drei Ebenen der Räumlichkeit, der Heteroräumlichkeit vor uns, die Foucault souverän behandelt, allerdings auch souverän und damit zuweilen vielleicht willkürlich vermischt, die sich aber im Blick auf das Öffre jeweils vielfach angesprochen. Erstens, die materielle Räumlichkeit der wenigen Raumschaffungsmaßnahmen, die Walter Seiter erwähnt hat. Militärische Gebäude, klinische und forensische Bauwerke. Während außerhalb ihrer Normalräume entfremdet werden, etwa eine von Kranken- oder Straftätern freigehaltene Öffentlichkeit, der uns bekannte Durchlaufbetrieb von Konsumeinrichtungen oder auch die vorzeigbare Inklusivität der bürgerlichen Privatsphäre, alles homotop, wenn man so will, fungieren gemäß berühmter Aufzählung die Anstalten, die Gefängnisse, die Friedhöfe etc. als heterotope Orte. Man könnte ergänzen, Anstalten, Gefängnisse, Friedhöfe, das ist natürlich eine Reihe, die noch mehr Feinkörnigkeit zulässt. In der Anstalt beispielsweise gibt es wiederum die geschlossene Abteilung und in ihr die sogenannte Beruhigungszelle. Im Gefängnis gibt es den Besucherraum. Oder auch den Raum für den ominösen Familienbesuch. Auf dem Friedhof gibt es den Kellerraum des Krematoriums, in welchem der bereits verabschiedete Leichnam dennoch weiterer Behandlungen ausgeliefert ist, etc. Heterotopien in diesem ersten Sinne haben immer materielle Zugangsstellen. Sie widersetzen sich, negieren die Gesetze, auch die physikalischen Gesetze, die in anderen Orten gelten und haben in ihrer klaren Abgegrenztheit einen gegenordentlichen Charakter. Weiter seite, wenn sie so über ihre, sagen wir, materielle Gegenwärtigkeit definierte Heterotopie zu Recht ein Schlüsselbegriff zum ganzen Werk zu groß. Studien sind diesen besonderen Räumen gewidmet. In dem Text von anderen Räumen, ein etwas theoretischer angelegter Text, als die beiden Radio-Vorträge von 66, hat wohl den Begriff Heterotopie denn auch im Prinzip recht klar auf diesen Bereich der äußeren Räume im materiellen Sinne beschränkt. Also auf den Raum, diesen Text heißt, der uns anzieht, sodass wir aus uns heraustreten. Gleichwohl wäre da zweitens auch jene immaterielle an Anhaltspunkten in der Wirklichkeit von vornherein arme Räumlichkeit, die nicht minder erfahren und gelitten werden kann. Allerdings ohne Mauern oder andere materielle Grenzen und auch ohne die hilfreiche Spange des Gewissheitsmodus. Die Frage der Schwelle hinein in einen solchen Raum oder hinaus auf einen solchen Raum sei definitiv eine Sache der Außenwelt. Bei solchen nicht physisch erlebbaren, aber eben doch anders begrenzten Heterotopen kann es sich um etwas handeln, dessen Macht sich diskursiv vermittelt. Auch die Grenze diskursiv vermittelt ist. Sagen wir in Form einer semantischen Verwirrung, die auf uns trifft, etwa im Fall jener chinesischen Enzyklopädie, die uns einen kognitiven Gegenraum anlegt, an dem unsere Vorstellungen scheitern, ausfallen. Es kann sich jedoch auch um die schon erwähnte Traumerfahrung handeln oder um das ebenfalls aus der Homotopie der europäischen Kommunikation weitgehend ausgeschlossene Glück. Das ist diese Erfahrung ist ein Extrem und hat einen grundsätzlich anderen Modus als denjenigen der teilbaren, konsentierten Wirklichkeit. Wenn man sie als eine Heterotopie beschreiben würde, dann ist eben der Punkt, dass die Schwelle hinein ins Reich ist, gibt es eben auch keine materielle Schwelle, es ist keine Wartung oder dergleichen, sondern eine andere Schwelle. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man in diesem Zusammenhang, also in diesem Zusammenhang, wo nicht materielle Umgrenzungen die Schwelle widerständlich markieren, sondern andere Formen der Widerständigkeit die Grenzen bilden, ob man in diesem Zusammenhang, man soll man sagen, vielleicht imaginärer Heterotope von Möglichkeitsmacht sprechen soll, die solche Heterotope freisetzen können. Oder eher von einer in der Ordnung des Wirklichen gleichwohl, und zwar im Modus eines sich erstreckens, also erlebbar vorhandenen Macht eines Unwirklichen. Ich vermute, dass eher Letzteres dieser Fall trifft. Es gibt Orte eines wirksamen und gleichwohl nicht mitteilbaren Anderswo, eines Anderswo, das nicht auf Schweigen und auch nicht auf eine schlichte Nichterfahrbarkeit reduziert werden kann. Um Ereignisse in einem pathetischen Sinne muss es dabei nicht gehen. Auch das ist eine Pointe der Raumerfahrung oder der Raumredeweise. Es geht auch nicht um pathetische Formen der Negativität. Man könnte sagen, da ist schlicht noch etwas, das unwirklich ist, aber als unwirkliches wichtig und wirksam werden kann. Ohne dass dieses noch etwas anderes wäre, als auf irritierende Weise unpassend oder wirkungslos raumend, anderweitig quasi als Zone eingelagert ins Wirkliche. Drittens wäre dann jener besondere Fall, den man Bellen nennen kann. Weiter seite hat hier gleich zwei Hinweise gegeben. Ich schreibe es mal wieder. Ich muss überlegen, ob ich das in der technischen Version auch das komplett identisch war mit dem Text, der mir vorlag. Weil der Seite hat zum einen angeschnitten auf Platons Höhlengleichnis. Also auf jenes eigenartige und hochgradig unwahrscheinliche Ereignis, dass aus einer buchstäblichen Beziehung Verrücktheit, aus einem wirklich unmöglichen Schritt, vielleicht sogar dem Gewaltakt, einer bisher physisch gar nicht vollziehbar scheinenden Drehung, Körperdrehung, Drehung, in Sichtlose tatsächlich eine Einsicht werden kann. Zum anderen hat meinerseits das Augenmerk auf Foucaults Bestimmung des Körpers gelenkt, des Körpers nämlich als Gegenteil einer Utopie, als absoluten Ort oder Topie. Mit dieser Formulierung, dieser Gelegenheitsformulierung des Körpers als Topie gibt Foucault einer philologischen Intuition, nämlich dem Gedanken der Leiblichkeit als Nullpunkt, wie Luther das selbst Sperringer gebildet hat, als Nullzone der Erfahrung eine begrifflich radikale und zugleich schöne Wende. Ich bin jetzt versucht, beide Momente zusammenzubringen, also diese Anspielung auf die Drehung ins Lichtlose, die dann aus dem Unmöglichen und Unwirklichen tatsächlich doch eine Einsicht entstehen lässt, von der anderen Seite der Rolle des Körpers. Ich meine, dass diese nachträglich vielleicht denkgelernte und nachträglich als solche womöglich gar institutionell auffällige Wendung zum Außen, Flucht und Leistung, die Schaffung eines eigentlich unmöglichen, aber doch in die Welt eingeknüpften und in diesem Sinne räumlich verankerten Zustandes, das Halten, die Haltung dieses Zustandes inklusive, eben nicht abstrakt utopisches ist. Seither spricht ein wenig ironisch von einem elementaren Spatial Turn, der hier beobachtet werden kann und gewissermaßen bezogen auf die Praxis des Denkens selbst verordnet werden. Es wäre ein Spatial Turn noch vor jedem wissenschaftlich gepflegten Spatial Turn vom Raum als großen Paradigma des Denkens oder der Theorie. Denken ist eine räumliche Dimension. Einerseits elementar unmöglich und andererseits elementar topisch, könnte man sagen. Wozu eben heißt es gleich, dass man den einen zwar nicht unstrukturiert, aber doch einigermaßen wilden Sinne von Räumen und Orten im Plural betreten muss. Ich denke, das ist ein Konzept, das ich hier nahelege, dass wir jetzt auch einen kleinen Teil inwieweit der Singular aus einer solchen Perspektive, also der Singular, haltbar ist. Ich denke, dass Foucault an diesem Punkt zwingt, Räumlichkeit als Dimension, ob man jetzt den Ortsaspekt oder den Raumaspekt jeweils in den Plural zu setzen. Neben Foucaults Heterotopie-Motiv ernst zu können, wir überdies das Materialitätsproblem anerkennen, das hier im Spiel ist, und wir können es doch zugleich auch überspielen. Wir können sagen, es gibt potenziell reale Räume, sowohl im Bereich des materiellen Abgrenzen, also solche Heterotopien, wie auch im Bereich der Heterotopien, in der die Schwellenerfahrung nicht in Konzeptbegriffen von Materialität gefasst wird. Dort also, wo äußere Realitäten und wo Diskurse oder auch Abweichungen von Diskursen gegen Erfahrungen, Denkbewegungen, sich im Handeln, im Erleben verbindlich zeigen, wie sich das Heterotopie-Motiv ausgestellt. In der Schlusswort soll es jetzt eigentlich auch sein. Ich könnte aber noch eine halbe Minute angeben. Es ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn Philosophen ein Stück Welterfahrung vorannehmend letztlich dann doch immer nur wieder dabei landen, ihre eigene, ja noch eigentümliche und vermutlich von ihnen selbst maßlos überschätzte, halboffizielle Situation und Praktik des Denkens zu beschreiben. Also wenn man sozusagen immer wieder mit erkenntnistheoretischen Schlussfolgerungen konfrontiert ist. Deswegen möchte ich, weil der Seite das auch getan hat, noch einmal hinweisen auf die typische und ich denke, zutiefst phänomenologische, nämlich in einem gewissen Sinne affirmativ-positivistische Logik, derer sich Foucault in diesen Überlegungen zur Heterotopie bedient. Indem er sich nämlich entscheidet, für dieses Sprachspiel Heterotopie, Topie und gegen Utopie oder andere Topien. Wir haben hier ein gedankliches Gelenkchen vor uns, das zugleich eine Praxis wird, die nicht nur in der Praxis des Denkens auf ihre Spitzenleistung kommen kann. Es ist eine Geste, könnte man auch vielleicht sagen, es ist eben eine Geste, die sich keineswegs auf das exklusive Tun der Philosophie beschränken muss. Diese Geste steckt in der kleinen Vorsilbe hetero. Für Foucaults Arbeitsweise ist es typisch, bei der Hinwendung zum zu Beschreibenden nicht wegzubringen vom Gegebenen, es nicht zu negieren, zu hinterfragen, aufzubrechen, um durch es hindurchzugehen, sondern nur gleichsam ein wenig zur Seite zu bringen. Daneben zu blitzen, könnte man sagen, ohne das, was gegeben ist, wirklich aus dem Auge zu verlieren. Foucault denkt nicht im Modus der Negation, sondern im Modus der Bejahung dessen, was seitlich und fremd angrenzt. Dieser Modus der seitlichen Abweichung aber ist eben ein topologischer Modus. Die Entfaltung eines fremden anderen, der anderen Dinge, der fremden anderen Dimension, wird gleichsam verbunden mit einem Beharren auf diesem Modus, das unmittelbar in der Nachbarschaft gelegene, mit in den Blick zu bringen. Und das auch auf gleichem Niveau zu tun, also sozusagen auf der Oberfläche zu bleiben. Und die unmittelbare Nachbarschaft, die brisante Nähe des Fremden, als den logisch herausfordernden Modus zu betrachten. Die ungeheure Komplexität und Produktivität des Simultan, und zwar in diesem Modus, des dicht danebenliegenden, zu bewältigen, wird damit zu einer Art Methode. Nicht nur Wandel und Verlust, wie auch Retention und Wiederkehr als Kategorien, die die Zeit in den Raum wieder einführen, begründet man so etwas wie Wirklichkeitsoptionen für das Denken, sondern eben dieses, man könnte sagen, Wunder des Fremden nebeneinander. Die schiere, vielgestellte Gestaltlichkeit des auch noch möglichen, des hier auch noch möglichen, könnte man vielleicht zuspitzen, enthält in sich und entlässt aus sich heraus eine ins Gegebene hineingefaltete, aber eben dennoch radikale und radikal verändernde Rationalität.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm standen zwei Vorträge von Walter Seitter und Petra Gehring, die bei der 2007 stattgefundenen Tagung zum Thema Räume und Orte, Spannungen eines Paradigmas gehalten wurden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.